Sandhausen sollte unser Armenien werden. Dann drehte man während des Spiels vielleicht runter und sagte, es könnte unser Island werden. Am Ende ist es vielleicht mit Ach und Krach unser, wie, gegen wen war
das? Ungarn.
Nee, Liechtenstein.
Luxemburg.
Liechtenstein geworden.
Interessiert keine Sau.
Genau, aber wir wollen trotzdem darüber reden. Und zwar HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 84. Mit dabei Arne Moinsen.
Ja, moin Olli.
Dabei ist Tom.
Moin Olli.
Und Jan ist dabei.
Ja, moin Olli. Ich finde geil, dass du jedes Mal wieder auf den Zettel guckst, wer dabei ist.
Ja, aber guck mal selber. Ich bin richtig ins Straucheln gekommen. Ich habe die Namen diesmal nicht aufgeschrieben. Ja. Deswegen wollte ich mich gerade selber loben, dass ich das im Kopf...
Wir machen uns mal Namensschilder.
Ja, das wäre jetzt... Ja, so hier vorne irgendwie. Das ist nicht so einfach. Ja, Leute, wir sind mit 3 Punkten belohnt worden nach einem... ja. Spiel, über das wir jetzt mal reden wollen, ein wirklich verrücktes Spiel, kann man wirklich so sagen. Ich habe mir vieles aufgeschrieben, denn ich habe mir das Spiel eben nochmal angeguckt, tatsächlich. Und es ist der Wahnsinn gewesen, ne? Aber du sagst das ja auch schon, Arne. Wir können ja mal mit dem Tag anfangen. Es war wieder mal ein Heimspiel. Im Stadion war ich, war Arne. Tom ist dann doch noch gegangen, obwohl er ja eigentlich ein bisschen rumgejammert hat. Und Jan hat irgendwie
gearbeitet
beim Rockman Festival oder wie war das?
Beim Hyrox.
Hyrox.
Auf einer Sportfahrt.
Hast du jemanden zum Weltmeister gemacht? Du hast das irgendwie?
Nein, habe ich nicht.
Okay, das wäre. Du warst verantwortlich für irgendwelche Sportler oder wie?
Ja, man kriegt dann für die Top-Leute, die kriegen jemanden zugeordnet, der sie judged und er hatte Chancen gehabt. Zumindest aber weiter zu werden. Aber ich habe ihn runtergedrückt auf den 4. Platz.
Hast du denn?
Ich habe ihn runtergezogen.
Lag es daran, dass du parallel das Spiel des HSV verfolgt hast? Oder hast du da gar nicht
mit? Das kam dann danach. Das konnte ich dann später im Hotel verfolgen.
Ja. Also das war für dich nicht so ein Herzschlag-Ding. Du hast das Ergebnis vor dem, wie es zustande kam, erfahren wahrscheinlich. Okay.
Nee, ich war schon live dabei.
Achso, warst du?
Ja, zum Schluss war ich live dabei.
Dann haben wir ja 4 Experten am Start und können gleich in die Vollen gehen. Aufstellung, nichts Besonderes, würde ich sagen, jetzt einfach mal, wo man jetzt sich wundern musste oder sieht jemand das anders? Es ist ja immer...
Kin Zombie wieder von Anfang an.
Genau, Kin Zombie wieder von Anfang an, das kann man vielleicht genau hervorheben. Er muss also im Training sich wieder hervorgetan haben, das ist ja immer... wie heißt unser Trainer nochmal? Walter, genau, richtig. Seine, wenn einer so Gas gibt wie...
Also ich habe heute noch nicht Nachrichten geguckt, aber...
Ja, also, er hat sich hervorgetan und er hat, ja, da kommen wir ja gleich noch zu, was er abgeleistet hat, dass das gar nicht so schlecht war oder vielleicht doch. Aber ja, es ging dann recht gut los. Ich meine, wir spielten gegen Sandhausen. Wir haben erwartet, dass das ein Feuerwerk wird. Das erwarten wir ja immer gegen ganz schwache Gegner, aber das passiert dann nie. Aber von, ich sag mal, vom Ablauf, also wenn man allein die ersten 15 Minuten sich anguckt, was wir da Gas gegeben haben, 6. Minute ging es los oder 5. Minute Glatzel und köpfte, glaube ich, über das Tor oder schoss übers Tor, genau richtig. Das haben wir dann leider öfter gesehen. Ich habe mir hier so ein paar Dinge aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir es einzeln alles durchgehen wollen, aber lass uns doch einfach über über die einzelnen Spieler reden. Wir hatten unglaublich viele Chancen. Da sind wir uns alle einig. Ne? Also da ist, glaube ich, genau das eingetreten, was der Trainer wollte, dass wir vorne gefährlich werden. Und genau das haben wir absolut abgeliefert. Was man eben leider auch merken muss, wir haben unglaublich gute Chancen gehabt. Wir haben einen Glatzel, der eigentlich, also das wären die Dinger, die Terodde reingemacht hätte. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Der hatte irgendwie so was am Fuß, ich weiß nicht. Die Bälle gingen erstaunlich oft weit übers Tor. Dann muss ich sagen, ein Winsheimer, den ich irgendwie aber auch geil fand, weil er Gas gegeben hat, der aber vor dem Tor, also im 16er, unwahrscheinlich unselbstbewusst war und oft falsche Entscheidungen getroffen hat oder eben einfach nicht die Eier hatte, den Abschluss so zu finden, wie wir uns das wünschen. Also ich fand es bei Winsheimer ganz extrem.
Was
also
bei Winsheimer aber auch komisch ist, weil in diesen Testspielen performt er ja eigentlich immer recht gut und knipst dann auch.
Genau, da hat er in der ersten Minute gegen... Groningen.
Gronau.
Ja, aber er hatte, also ich glaube, Winsheimer hatte die meisten guten Chancen und hat wirklich, boah, also hat uns da wirklich, das tut mir immer besonders leid, weil ich ihn ja echt mag, aber es ist unglaublich. Also er wurde meiner Meinung nach auch in der ersten Halbzeit dann auch immer unsicherer zum Schluss. Also dann passierten ihm wirklich auch Fehler, also nicht nur, dass er im Abschluss schlecht wurde, sondern dann hat er auch in der Vorbereitung nicht mehr so performt. Aber
das ist so ein bisschen die, finde ich, die Krux im System oder bei uns mit diesem System, dass es kommen ja unheimlich viele Leute, also das sieht man ja auch an dem Torschützen Haie am Ende. Es kommen ja unheimlich viele Leute aus den Verteidiger- oder defensiven Positionen, die auch mit nach vorne kommen und auch eben halt dann mal eine Torschussgelegenheit bekommen. Die kommen auch mit rein, sind aber nicht so die klassischen Abschlussleute. Und dann haben wir die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, Tore zu machen, die aber auch irgendwie Ladehemmung haben oder nicht ihre größte Stärke im Abschluss haben. Und dadurch haben wir irgendwie immer dieses Problem, dass wir zwar viele Chancen haben, aber wenig davon nutzen.
Ich fand unglaublich toll zu sehen, wie die Pässe, also nicht die Pässe, sondern die Spieler teilweise angespielt worden. Ich habe hier einige Beispiele. Kittel spielt wirklich über das ganze Feld in den Lauf von Winsheimer, aber so passgenau, also so unglaublich gut, dass Winsheimer daraus nichts macht, ist echt traurig. Aber dass überhaupt Dinge in dieser Art gelingen, auch Kinzombi hat glaube ich, eine ganze Menge dafür getan, dass am Ende ein Tor hätte aber rauskommen können. Also mir ist unglaublich viel gelungen, was ihm sonst nicht gelungen ist. Wie hat euch Kinzombi gefallen? Also es gab auch sicherlich hinten zwei Fehler, die nicht so schön waren, aber
die erste Halbzeit war sehr engagiert. Zweite Halbzeit habe ich ihn nicht so richtig wahrgenommen.
Man hört dich, aber das Mikro ist in Ordnung, ein Flugzeug. Ale, sag doch mal was. Du warst doch auch im Stadion, oder? Hast du das Spiel wieder nicht gesehen, weil du angeln warst? Oder?
Angel war da.
Nee, die Stadionfrage haben wir ja schon geklärt. Im Grunde genommen ist da nichts weiter hinzuzufügen, was Tom gerade gesagt hat.
Hat man einen Satz gesagt.
Ja, aber viel mehr gibt es da ja auch nicht. Also engagiert heißt ja nicht immer gleich gut, sondern erstmal nur engagiert. Irgendwo hatte ich gelesen, er sei Hamburgs bester Mann in der ersten Halbzeit gewesen. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so.
Also wenn du das Spiel dir nochmal anguckst, ich habe es mir heute nochmal angeguckt und wirklich auf ihn achtest, es ist ihm eben all das gelungen, was ihm sonst nicht gelungen ist. Also dass er wirklich seine Pässe kamen an und was daraus gemacht wurde, ist immer eine zweite Sache. Aber
gerade in den ersten
Minuten, das ist nicht seine Schuld.
In den ersten Minuten hat er so zwei, dreimal ganz schlau durchgesteckt. Da
genau.
Hätte auch jeweils gut eine Chance draus werden können oder ein Tor sogar. Aber danach war auch extrem engagiert, wie schon gesagt. Aber ansonsten.
Also er muss sich auch gut gefühlt haben. Ne? Er muss ja auch sich gut gefühlt haben, sonst hätte er, glaube ich, nicht den Elfmeter sich geschnappt, oder?
Ja,
da bringst du natürlich nicht. Bisher noch nicht Elfmeterschießen sehen, oder?
Ich denke mal, wenn wir gehen jetzt noch ein bisschen durcheinander, ist aber auch okay.
Vielleicht lacht es ja doch an diesem Bruderkampf, ne? Wollte seinem kleinen Bruder nochmal zeigen.
Ich mache heute ein Tor, ne? Also ich habe fast das Gefühl, dass Glatzel einfach sich so schlecht fühlte an diesem Tag. Und ich finde auch, müssen die Bälle nicht unbedingt immer alle reingehen, aber die Schüsse von Glatzel waren ja teilweise wirklich, das war ja grauenvoll zuzusehen. Also das ging ja nicht mal aufs Tor. Also und ich glaube, er fühlte sich dementsprechend unglaublich unsicher und dachte sich, das mache ich jetzt nicht auch noch und ließ dann Kinzombi ran, oder? Was glaubt ihr?
Ja, das würde ich gerne mal wissen, ob es da eine Absprache gab oder ob das spontan war.
Also ich glaube, vom Elfer nicht noch eine kleine Diskussion? Standen die noch einen Augenblick zusammen?
Das war nochmal eine andere Nummer.
Ja, das meintest du jetzt aber nicht, sondern.
Nein, ich meine jetzt zwischen den Spielern, die schießen sollten.
Also ich muss sagen, ich habe mit Erschrecken relativ schnell feststellen müssen, dass Kinzombi sich den Ball unter den Arm geklemmt hat. So dass also, glaube ich, gar nicht Glatzel eine Entscheidung treffen musste, ich fühle mich nicht, ich schieße heute nicht, sondern dass das vielleicht vor dem Spiel entschieden wurde.
Sind wir schon beim Elfmeter? Ich saß da auf jeden Fall mit unserem Freund Florian und wir haben Händchen gehalten und uns ganz doll gedrückt. Und dann ist er reingegangen.
Ja, also es war ein guter Tag von Kinzombie auch bis dahin. Also wie gesagt, da kann nichts dafür, wenn man aus den Vorlagen, die er gibt, nichts macht. Aber das finde ich gut. Und es haben auch viele gesagt, es war sein bestes Spiel diese Saison auf jeden Fall. Also gut, das ist aber jetzt auch nicht, das schwer. Ist nicht schwer.
Dann war es ja sein bestes Spiel ever.
Who knows? Aber auf jeden Fall. Es hat mir gefallen, was man da gesehen hat. Und mir hat auch gefallen, Kittel hat mir zum Beispiel auch gefallen, zwar nicht, auch nicht vor dem Tor im Abschluss, aber auch er hat, guckt man sich das Spiel nochmal genau an, unglaublich viel vorbereitet, also genau in den Lauf der Spieler gespielt, die es dann leider nicht umgesetzt haben. Mhm. Da ist echt irre viel zu sehen gewesen. Ja. Kann das jetzt nicht so gut ausdrücken, wie ein Arne das könnte, aber der kann sich halt nicht mehr daran erinnern. Es war wirklich enorm, was unseren Spielern gelungen ist, wo sonst eigentlich nur den Kopf schüttelt und sagt, Alter, wer sollte den denn annehmen? Es war oft eher so, dass die Spieler selber vielleicht nicht da standen, wo man im Grunde genommen den Schuss hätte erwarten können. Ein Jatta war ja auch unglaublich gut in den letzten 15 Minuten.
Naja, wenn nichts gelingen würde, dann hätten wir ja auch nicht diese Anzahl an Torchancen. Ne? Also es sagt ja auch keiner, dass alle in der ersten Halbzeit total schlecht waren. Natürlich sind diese Torchancen nicht aus Zufall entstanden und gut herausgespielt gewesen. Und an der ersten Halbzeit ist ja grundsätzlich auch tatsächlich nur die Chancenverwertung auszusetzen. Ansonsten war das ja okay.
Ja, ich möchte jetzt auch mal nichts aussetzen, sondern auch mal Dinge loben. Also was mir zum Beispiel auch gefallen hat, ihr erinnert euch sicherlich an die Ecken und daran, dass es gar nicht so wenig waren. Und erinnert ihr euch auch noch an das Spiel Heidenheim gegen den HSV? Und da war auch so ein Eckenverhältnis. Mhm. Und wir haben jetzt gegen Sandhausen 15-3 Ecken. Und wisst ihr, wie das Eckenverhältnis war gegen Heidenheim?
3-15.
Richtig. Und die Ecken, die, da regte man sich ja sehr oft auf, dass sie immer kurz sind. Auch da muss ich wieder sagen, finde ich, ist das oft sehr gut gelungen. Auch es wurde das wieder nicht in ein Tor umgesetzt, aber dass Leibold kurz spielt irgendwie auf Kittel und Kittel die Dinge eigentlich immer sehr geil reinbringt, da sind die viel gefährlicher als jede Ecke, die der HSV in den letzten, was weiß ich, 2 Jahren sonst geschossen hat. Also
der Trainer hat es ja nachher noch erklärt, warum sie so gerne diese kurze Ecke spielen. Ne?
Was hat er gesagt?
Ja, weil sie sich noch näher an den Strafraum ranspielen dann und die Flanke dann noch schärfer reinbringen können.
Ich meine, es wird vielleicht eine Mannschaft, die viel besser ist als Sandhausen, sowas viel besser noch verteidigen, dass sie gar nicht dazu kommen. Aber Sandhausen hat den HSV immer gelassen und so kamen viele dieser Ecken einfach ziemlich gefährlich rein am Ende.
Naja, was sie da gut gemacht haben, entweder haben sie diese kurze Ecke zu dritt gleich ausgeführt oder zumindest wenn ein zweiter Sandhausener, da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, ne? Wie heißt der?
Sandhäuser.
Ja, Sandhäuser, ja. Danke.
Ein Haus, zwei Häuser.
Wenn zwei rausgekommen sind, weil du hast...
Heißt es nicht Hausbewohner?
Du hast den Eckenschützen und den Anspielpartner. So, und dann brauchst du eigentlich zwei Abwehrspieler, sonst ist es ja 2-1. Und dann war der HSV immer gleich mit 3 Spielern da. Und das wird dann natürlich auch für eine Mannschaft, wie du gerade gesagt hast, die da vielleicht ein bisschen energischer hingeht, trotzdem schwierig in Unterzahl. Oder sie müssen noch einen dritten rausholen, aber dann ist natürlich in der Mitte relativ viel frei. Also das sieht schon mal erstmal ganz clever aus da.
Ja, also dazu muss man natürlich auch Ecken schießen. Und gegen Heidenheim hatten wir 3, wie gesagt. Jetzt hatten wir 15, was auch wieder viel damit zu tun hat. Das merken wir immer, wenn über die rechte Seite Druck kommt. Meistens war es Jatta, der viel für Ecken gesorgt hat. Aber eben auch leider unglücklich Winzheimer. Oft da, wo wir ein Tor erwartet hätten, ist es dann wenigstens eine Ecke geworden. Fand eigentlich sehr viel vor dem Tor der Sandhäuser statt. Also das war.
Jetzt hast du ja schon mit Jatta und Kittel gleich 2 ganz interessante Namen reingeschmissen. Also bei Kittel, finde ich, hat das Spiel ganz besonders wieder gezeigt, dass er 2 Gesichter hat, den Kittel und den Köttel. also seine positiven Aktionen hast du ja schon geschildert und wie gesagt, seine Aktion dann hinten beim Gegentor gegen Sandhausen, das war wieder der klassische Köttel da. Statt zu verteidigen, sich irgendwie auf Schwalbe oder so hinfallen lassen, da hast du ja, also nicht mal in der Offensive, glaube ich, hättest da einen Freistoß für gegeben. Das fand ich dann wieder
also
ganz, ganz kläglich.
Du greifst einer Sache vor, die zu der wir natürlich auch direkt
ja,
kommen
nee,
können.
Ja, nee, hatte ich jetzt nur noch kurz, weil du so. Kittel angesprochen hast. Ja. Ich gehe sofort wieder zurück zu Jatta.
Aber auch Kittel hat eben auch, wurde ja auch angespielt. Also ich habe zum Beispiel, was mir auch besonders geil aufgefallen ist, also ich bin ja immer schon großer Fan von Daniel Heuer-Fernandes gewesen und er hat mir auch diesmal wieder gut gefallen. Ihm liegt das Spiel einfach. Man muss da sagen, er ist jetzt auch nicht geprüft worden groß. Ich komme auch noch zu einem Fehler, den er gemacht hat, der letztendlich auch sehr gravierend war. Aber was ich geil fand, ist, dass er jetzt auch mal wachsamer war und in zwei Situationen hat er sich einfach den Ball genommen, was er eigentlich nicht die Idee ist, sondern es ist jetzt die Idee des Aufbauspiels, hat er einmal in den Lauf von Kittel und einmal in den Lauf von Winsheimer, aber so genau, also wenn man sich das nochmal anguckt, so genau in die zweite Hälfte gespielt, dass sie genau den Ball so erreichen konnten und dann haben sie jeweils eben vorm Tor einmal Kittel falsche Entscheidung getroffen. Einmal hätte man abspielen können oder auch nicht. Winsheimer, man weiß es nicht, aber Winsheimer dann auch übers Tor geschossen. Kittel hätte ihn gerne gehabt, aber irgendwie stand er auch im Abseits. Das hat er selber vielleicht nicht gesehen. Und Kittel hat ihn auch einmal bekommen und am Ende hat er dann abgespielt, hätte er vielleicht nicht machen sollen, sondern lieber selber. Aber da hat er halt, wie du sagst, den Köttel. Also so diese, er hat schon die Wahnsinnsmöglichkeiten, irre die Bälle reinzugeben, aber dann vorm Tor ist es bei allen, nicht nur der Köttel bei Kittel, sondern eben scheinbar bei allen, aber da fand ich eben auch geil von Daniel Heuer-Fernandes, dass da mal auf Konter gespielt wurde, weil man das gegen Sandhausen auch machen konnte, dass da letztendlich kein Kontertor entstanden ist, ja, ist bitter.
Wobei wir, wenn wir bei Köttel sind, mit Sicherheit also die gesamte Mannschaft in diesen ominösen 4 bis 10 Minuten erwähnen müssen. Mhm. Also wie wir da versuchen.
Sind wir doch schon da.
Ja, lass es doch da mal sein.
Ja, ist ja wurscht.
Wir springen mal hin und her.
Wie wir da versucht haben, hinten rauszuspielen und verteidigt haben.
Ich fange da mal mit einer Sache
das
an.
Das war ja der Angstschleier schlechthin.
Genau, ich fange da mal genau das, was du sagst, nämlich es ging so los, dass Christian Kinzombi, der Bruder, die Ecke geschossen hat. Und wenn ihr euch das nochmal anguckt, es ist wirklich, das ist nicht so, ich weiß, dass ich jetzt keine Ahnung habe, aber das haben eben auch der Kommentator vom HSV-TV und so gesagt und man sieht es auch, das ist ein Ball, den Daniel Heuer-Fernandes fangen muss. Und er muss so in Ruhe bleiben. Es ist 88. Minute. Es ist nicht mehr lange zu spielen. Den kannst du fangen. Er faustet ihn weg. Aber auch da wäre er jetzt nicht in Gefahr gewesen. Aber Leibold vertändelt ihn irgendwie ziemlich ungeschickt. Dann geht er nochmal irgendwie in die Mitte. Kinzombi-Befreiungsschlag, aber kommt nicht richtig an. Und dann, ja, wie das eben so ist, Conte, war das nicht einer von St. Pauli?
Genau, wir erwähnten ihn.
Und da, du hast es gerade auch eben erwähnt, dass Kittel anstatt einfach da zu machen, was er sonst auch gemacht hat,
dreht er da so eine komische Pirouette.
Genau. Und dann ist Conte gibt ihn einfach in die Mitte und dieser Bachmann steht so frei, also da ist niemand. Also das ist einfach einmaliges Komplettversagen.
Ja gut, also ich sag mal, bei so einer Entstehung mit dem Kittel Hinfaller, wenn dann natürlich einer über außen da so frei in die Mitte zieht,
dann steht da keiner.
Dann kannst du davon ausgehen, dass dann eben auch einer so frei steht, wenn zwei oder drei andere in Position laufen und die gesamte Mannschaft ja nun vorne war, dadurch, dass sie nichts mehr zu verlieren hatten. So, und dass dann in so einer...
Die gesamte Mannschaft ja nicht. Er war ja nicht mehr dabei.
Ja, gut. Aber also von daher, dass der da jetzt so frei steht, das ist jetzt, glaube ich, der letzte kleine Fehler in der gesamten Kette. Also auch die Ballverluste vorher, die überhaupt zu dieser Ecke geführt haben und so. Das war einfach katastrophal. Also
das waren nur 4-5 Minuten, ne? Die Sandhausen so überlegen war. Und die haben schon wieder gereicht, ne? Das ist so.
Ja, boah. Das ist das Schlimme. Ja. Also das ist ja normal, dass dann jemand nochmal aufdreht und sagt, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, wir schmeißen jetzt alles nach vorne. Dem muss man ja aber irgendwie gewappnet sein. Und wie gesagt, es ist halt Sandhausen. Es ist, glaube ich, die drittletzte in der Tabelle oder so. Eine Mannschaft, die dieses Jahr sehr wahrscheinlich um den Abstieg spielt und die mit einem Mann weniger dann trotzdem noch den HSV so ins Wackeln bringen kann, das ist schon ein bisschen.
Aber der Mann weniger ist rausgegangen zu einem Zeitpunkt, als dann direkt Diekmeier reinkam. Und ist der nicht wie zwei eigentlich? So?
Ja.
Mit diesem Siegeswillen.
Also da hast du recht, wenn du den Namen jetzt reinschmeißt, ich muss sagen, Diekmeier muss ich auch nochmal lobend erwähnen. Für sein Interview nach dem Spiel alleine hat man schon gesehen, was für ein geiler Typ das ist.
Also für seinen Haarschnitt.
Auch vor allem das ja auch. Also
den Zopf gelöst hatte, das Foto sah ja gut aus. Aber erzähl mal, was hat er im Interview? Du hast ja die Interviews scheinbar gehört.
Ja, genau. Also ich fand ihn unheimlich entspannt. Also natürlich wurde er dann gefragt zum Schiedsrichter, weil der ja ordentlich Karten verteilt hat an die Spieler und an die Bank. Und alles. Und da hat er unheimlich locker darauf reagiert und gesagt, ach komm, das gehört zum Fußball dazu, das wollen wir doch alle sehen, so ein bisschen Dramatik. Also die Frage war halt, ob er dem Schiedsrichter das übel nehmen würde, und er sagte, nee, überhaupt nicht. Das war doch, so ist das, so läuft das eben halt im Fußball. Und er hat jetzt auch nicht, also ich hätte über den Typen, der da den Elfmeterpunkt da malträtiert hat, da hätte ich dann irgendwie gesagt, so, dem Penner erzähle ich gleich was in der Kabine oder so. Nö, da hat er auch ganz locker gesagt, ja, ach, der Ritzi, der wird sicherlich auch mittlerweile wissen, dass das jetzt nicht so eine super Aktion war. Und also ein extrem entspannter, gechillter Typ, muss ich sagen, echt, dass der müsste eigentlich zum Ende seiner Karriere nochmal zum HSV kommen, oder?
Ja, Ritzmeier, so nannte man mich früher auch, Ritzmeier. Also es war eine harte Zeit. Nein, aber hat in der 11. Minute ein Foul an Glatzel begangen, gelb bekommen. Und für die, die es jetzt nicht wissen, er hat eben kurz bevor Kinsombi den Elfmeter schießen sollte, einfach nochmal mit seinem Stollen da eine Pirouette auf dem Elfmeterpunkt gedreht. So.
Zu einem Zeitpunkt, wo wirklich alle da hingeguckt haben. Ne?
Also das war, ich glaube, vielleicht ist das so ein aggressiver Typ, der eigentlich generell gerne jemandem in diesem Moment in die Schnauze hauen wollte, aber das so die kleinste Möglichkeit war, das irgendwie loszuwerden, denn es war wirklich sehr dumm. Es bringt nichts, und außer dass man genau seine Mannschaft noch schwächt und ja.
Er hätte naja, oder es war eben auch gewollt, weil
noch mehr Aufregung und
naja, für den HSV war es mit Sicherheit nicht positiv, dass sie gegen einen Mann weniger gespielt haben. Also wenn man weiß, man liegt gleich in Rückstand, dann versucht man den HSV
also meinst du wirklich,
so zu verunsichern.
Mein Spiel ist so
Spaß,
weit
aber, nein, ja. War ein Spaß, aber dass jetzt die Überzahl für den HSV nicht so wirklich bis zum Ende des Schlusses
in den letzten 5 Minuten
uns gut getan hat, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Da ist dann wirklich vielleicht in den letzten 5 Minuten nochmal wirklich so, dass jeder so viel aus sich rausholt, weil er weiß, es ist jetzt eh gleich vorbei. Und von daher glaube ich auch, das hat uns jetzt auch nicht groß geholfen. Am Ende, ja, zum Elfmeter. Wenn man nur den Schuss betrachtet, würde man sagen, aber ich muss mich ja immer wieder belehren lassen. Er hat ihn ausgeguckt. Und dementsprechend reicht auch,
wenn er drin war,
wenn er
kann
sieht,
man
wo
sagen,
er reingeht,
er
dann kann er auch in die
ja.
Mitte rein chippen. Nee, man kann ja sagen über den Schuss selber, dass es ein Luschending war, aber wenn er gesehen hat, dass er in diese Ecke fliegt, und das hat er ja wohl, dann ist es ja auch völlig ausreichend. Bevor
dann hat
ihn,
er ihn auch sicher gemacht.
Genau, eben nicht irgendwo die Ecke, ja. Wo er dann noch nichts dran vorbeigehen könnte, sondern eben so, dass er einfach so irgendwie in die linke Hälfte. Und dann sah es eben ein bisschen luschig aus, aber es war.
Also, es muss jeder für sich selber wissen, wie er den Elfmeter schießt. Wenn er sich sicher ist, er kann ihn ausgucken. dann kann man den eben so schießen. Ab und zu geht es auch mal daneben. Dann sieht es natürlich noch beschissener aus.
Solange die nicht solche Tribbelschritte
machen. Ich finde,
oder man entscheidet sich eben für eine Variante, auch wie es ein Ronaldo macht. Der wird halt so geschossen, ob der Torwart da jetzt in die Ecke fliegt oder nicht. Der ist einfach unhaltbar. So.
Ja, man ist jetzt kein Zombie mit Ronaldo.
Nee, eben nicht. Die haben halt unterschiedlich geschossen.
Doch, man kann die auch vergleichen.
Wenn ich wollte, würde ich mich für Ronaldo entscheiden. Würde ich so machen wie Ronaldo.
Aber ist das, wie ist das? Du hast doch jetzt auch Elfmeter. Hast du schon mal Elfmeter geschossen mit Ausgucken? Also
Torwart
ausgucken. Und wie ist das? Du musst dich einen Bruchteil von Sekunden dann entscheiden, oh nee, der lässt sich nicht ausgucken, was mache ich jetzt? Und dann kommt sowas, wie wir in letzter Zeit öfter mal gesehen haben, so ein Schüsschen oder wie ist das? Also ich stelle mir das irgendwie ziemlich schwierig vor. Also sowieso habe ich höchsten Respekt vor den Elfmeterschützen.
Naja, gut, ich sag mal, wenn du in dieser Bruchteil der Sekunde erkennst, er lässt sich nicht ausgucken, heißt ja, er bewegt sich nicht.
Ja.
So, und dann ist es natürlich für den Torwart aber noch schwieriger, den Ball trotzdem zu halten. Ja,
also weil er eben keine Entscheidung für eine Ecke trifft.
Genau, so. Ja, genau so.
Und dann musst du ihn versuchen, platziert irgendwie.
Genau, dafür brauchst du halt quasi einen Plan B. Ja.
Und das alles innerhalb von wenigen Sekunden. Deswegen sieht es auch manchmal eben dumm aus für den Laien und man muss einfach wissen, was dahinter steckt.
Genau.
Ja,
komm, okay. Weiter Gas geben jetzt.
Nee, das ist ja passiert. Also die haben ja Gas gegeben. Und das kann man ja wirklich nicht absprechen, dem HSV. Dann kam das Tor, das haben wir eben schon besprochen.
Ich habe schon gesagt, wie schön das war und wie viel Druck das gebracht hat, dass Jatta eingewechselt wurde.
Sehr gut.
Das wollten wir nämlich nochmal erwähnen. Und dazu hatte ich nämlich noch mal eine Frage an euch. Und zwar, er hat ja wirklich ordentlich Schwung gebracht. Ja. War das jetzt so geplant? Also hatte Walter sich das gedacht, wenn ich den spät bringe, dann wühlt er da nochmal richtig alles auf. Also Sandhausen ist dann runterverteidigt oder Jatta ist so angespitzt oder so. War das von vornherein so gedacht?
Ich sag mal ja.
Aber er ist ja schon in der 61. Minute gekommen. Ja. Für einen Winsheimer, den hätte ich schon in der Halbzeit vielleicht rausgenommen. Andererseits
schon von Anfang an gesagt, wahrscheinlich so 60., 65. bringt der Jatta.
Für Winsheimer. Hast du es auch überlegt?
Nee, ich hätte auch für Winsheimer. Ich hätte, da war ich noch relativ...
Für den Torwart.
Ja, man muss auch mal aufmachen.
Mhm.
Für wen war ich mir unsicher? Nachher bin ich mir gar nicht sicher, ob ich Winsheimer genommen hätte oder vielleicht Glatzel, weil der einfach so unglücklich agiert hat und so viel Pech hatte. Dann hätte man ein bisschen umstellen müssen, aber Jatta ist ja links, rechts, vorne, hinten mit seinen langen Gräten. Guter Typ, ich mag den.
Ja, also, wenn man das wieder gesehen hat, ich habe es mir, wie gesagt, vorhin nochmal angeguckt, wo der überall war. Letztendlich hat er auch am Elfmeter, den der HSV zugesprochen bekommen hat, irgendwo einen Anteil. Es war zwar Kittel, aber auch so klar wird ja nicht, was Kittel da nun, warum und so weiter, aber weil Jatta da so stört und nervt und überall ist,
passieren halt
diese Dinge.
Was interessant ist, es wirkt jetzt schon ein bisschen koordinierter, ne? Also er hat ja seine 7-Meilen-Stiefel und schnell war und all sowas, aber mittlerweile wirkt das auch so, dass er wirklich eine Idee hat, dass er weiß, wo er hinläuft.
Er legt sich selbst den Ball manchmal ein bisschen zu weit vor und kann ihn dann nicht mehr erreichen. Das ist das.
Also,
aber sonst ist...
Nee, ich finde es weiterhin spannend mit ihm.
Ich glaube, das war perfekt so. Also dieses Spiel hätte einfach 5-0 ausgehen müssen, 5-1 oder so. Bei all diesen Chancen, aber...
Also ich glaube, er hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen mit der Einwechslung für von Winsheimer für Jatta in der Startelf, weil er zum einen Winsheimer meiner Meinung nach auch mal wieder eine Chance geben wollte. Dann wahrscheinlich Sandhausen deutlich defensiver erwartet hat, als es am Ende war. Ich fand, die standen gar nicht mal so weit hinten drin. Wir hatten da also immer noch genug Kombinationsmöglichkeit. Und dann eben mit Jatta jemanden auf der Bank zu haben, der dann zum Glück vor der 70., also deutlich früher, als wir das bisher so gekannt haben, da nochmal ordentlich Alarm machen kann. Also von daher würde ich jetzt auch mal tippen, das war alles so in der Form geplant.
Ja, also das auf jeden Fall ist aufgegangen. Wir haben noch ein paar andere Wechsel gehabt. Also ich weiß nicht, ob man Kittel hätte rausnehmen müssen jetzt oder nicht, aber auf jeden Fall ist
Er war doch schwer verletzt. Nach dem Gegentor ging doch gar nichts mehr.
Da ging nichts mehr.
Nee. Also,
das habe ich nicht.
Er hat von Conte ordentlich einen abbekommen.
Direkt vor der Nordkurve. Also ich glaube, er hat eine halbe Stunde gebraucht vom Tor bis zur Eckfahne. Oh, wow. Wobei er stark abgekürzt hat.
Harte Kritik. Dafür ist Kaufmann gekommen und für Glatzel Muheim, ja. Habt ihr zu den beiden Eingewechselten noch irgendwelche? Also Kaufmann ist ja auch nicht jetzt so wahnsinnig aufgefallen in den letzten...
Der Stern ist noch nicht aufgegangen.
Naja gut, immer so lange war er auch wieder nicht auf dem Feld. Und also was mir an Glatzel gegenüber Terodde also wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, wie er mit dem Rücken zum Tor mitten in der gegnerischen Hälfte Bälle angenommen hat und sie verwerten konnte. Das heißt, er hat sie annehmen können, am Fuß halten können und hatte dann noch die Zeit und Ruhe, den Pass zu spielen, sei es über einen halben Meter oder über 11 Meter. Da war Terodde nicht ganz so stark. Das hatten wir jetzt in den letzten 1, 2, 3 Spielen nicht so wirklich gebraucht. Und die Chancen, die Glatzel gegen Sandhausen jetzt hatte, hatte nichts mit seinem großen Körper zu tun. Und da an den Situationen hätte ich gerne mal Kaufmann gesehen. Von daher, wenn sich da unser Spiel jetzt grundsätzlich so ein bisschen auch verändert hat, wäre, finde ich, mal so ein Auswärtsspiel in Nürnberg mal eine Möglichkeit für Kaufmann. In Bremen, Entschuldigung.
In Bremen schon?
Ja, warum denn nicht? Also, er wird es nicht machen, aber
kann er nicht mal Haier vorne in den Sturm stellen oder so? Ich meine, und Glatzel hinten irgendwo, der ist ja,
nicht,
ja,
also ich, ja auch ich, relativ ich finde, bezeichnen, dass die Stürmer keine Tore schießen so richtig, sondern immer irgendwelche Mittelfeld- oder Abwehrspieler.
Ja, also ja, gut, er wird es nicht machen, weil da wird er Glatzel, glaube ich, überhaupt keinen Gefallen tun. Im Gegenteil, das könnte starke negative Auswirkungen haben, wenn er da jetzt diesen Wechsel vornimmt. Aber es würde mich doch mal sehr, sehr interessieren, wie unser Spiel aussehen würde, wenn ein Kaufmann mal von Anfang an mit dabei ist. Ich glaube schon, dass das nicht ganz so schlecht wird.
Tja, wird er das machen? Soweit wollen wir noch nicht vorgreifen. Wir sind noch beim Spiel.
Ja, aber nicht mehr so lange, ne?
Nicht mehr so lange, denn die Zeit läuft. Wir werden hier in 20 Minuten rausgeschmissen, dann kommt der nächste Podcast.
Das Gartenstudio.
Ja.
Werder-Podcast.
Genau, der grün-weiß Lebenslauf.
So weiter.
Es ist unglaublich. Wir haben dann nochmal 4 Minuten Nachspielzeit bekommen.
Ja.
Und
was auch schon wieder ein Witz war.
Ja.
Also gefühlt, zwischen Foul und Ausführung des Elfmeters waren schon 6 Minuten.
Also hättest mehr erwartet.
Ja, okay. Plus 2 Tore, die bis dahin gefallen sind. Ist auch nochmal mindestens 1 Minute obendrauf.
Permanent.
Die Diskussion mit der Bank.
Nun muss ich dazu sagen, dass dann, der Abpfiff folgte in Minute 97.37, also 97.37. So viel mal zum Abpfiff. Ja, was sich dann aber auch wieder was aus den
Ja, Banken aber mir ging es ja, nur um die Anzeige nach 90 Minuten, wie viel nachgespielt werden sollte. Und das war schon wieder ein Witz. Also,
war zu wenig.
Der hat sekundengenau die erste Halbzeit abgepfiffen. Und auch da sind, glaube ich, schon einige Aktionen gewesen, die mindestens 2 Minuten dann Nachspielzeit...
Hatte keinen Bock, einfach so. Das gibt's ja. Ne?
Ja, das ist ja das, was ich auch schon lange beobachte. Also wenn der HSV noch ein Tor braucht, dann sind es maximal 3 Minuten, die nachgespielt werden. Und
ich meine, ich muss mal dazu eine Sache sagen. Ich finde gut, dass du es ansprichst und genau das ist der Punkt. Bei all diesem Videokeller-Kram und sowas ist sowas wie, dass der Schiedsrichter frei entscheiden kann, wie lang ein Spiel geht, ist das nicht noch fast viel mehr Willkür und müsste das nicht viel mehr unterbunden werden und von irgendeinem höheren, wenn schon 1000 Leute auf so ein Spiel gucken oder gefühlt sehr viele.
Aber was meinst du jetzt?
Das ja, das, ja
die, die Alternative.
Nein, dass der Schiedsrichter im Grunde genommen entscheiden kann, in dem Fall jetzt sind es nur 4 Minuten.
Naja gut, er kriegt ja jetzt erstmal die Tafel vorgehalten.
Ja, genau. Aber so, das dann ist ja schon, kann er doch trotzdem
Ja, natürlich kann er das, aber wenn jetzt in dieser Nachspielzeit nicht mehr allzu viel passiert, was ja in 90% aller Spiele der Fall ist, so, dann siehst du ja auch, dass er sich sehr, sehr häufig daran hält.
Ja,
also es ist ja selten, dass dann nochmal
wirklich... Manchmal hat man schon das Gefühl gehabt, Mann, Alter, pfeif ab und so.
Ja gut, aber dann muss man...
Doch noch einen Angriff, den er...
muss man aber die Nachspielzeit auch nochmal ganz kurz...
aber er kann das doch gar nicht. Er kann das gar nicht so genau... wissen, wie lang war denn das jetzt wieder und so, da müsste ihm auch jemand helfen.
Natürlich gibt's,
das müsste von oben abgepfiffen werden.
Nee.
Abpfiff, so, ja, finde ich schon. Weil das in der Schiedsrichter einfach für sich entscheidet. Weil
du früher los wolltest.
Ich war es nicht, ne?
Gern geschehen.
Nein, es war so, dass ich, ihr hört es ja alle, ich bin schwerkrank, noch weiterhin. Aber ich habe eben gerade wieder einen Corona-Test gemacht und leider immer noch nicht... Also es ist einfach eine negativ. Dumme Erkältung. Und am Samstag bin ich einfach mal...
Sonnabend
bin ich einfach mal so zum Stadion mit dem Auto wieder mal so ganz luschig gefahren. Direkt vor das Stadion. Reingang. Also ich fahre länger im Stadion als ihr. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Allerdings
ums Stadion
vor... Rum. Nee, ich war vor dem Spiel. Ich war 19:30 im Stadion. Also ich war länger im Stadion, aber halt die falsche Zeit. Ich wollte... nach Hause, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht nur im Stau stecken und so. Es ist schäbig und ich schäme mich auch. Ich bin in der 94. gegangen, nach dem letzten, wie heißt der, Muheim nochmal eine Chance hatte vorm Tor und dachte, okay, das war's jetzt eh. Und dann bin ich in die Katakomben gegangen und dachte noch so, oh, so viele Chancen. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich jemals so viele Chancen hatte. Ich muss mir das Spiel nochmal angucken, aber ich will kein 1-1 gucken. Das mag man sich nicht angucken nochmal. Und dann bin ich draußen vorm Stadion gewesen und hörte einen unglaublichen Schrei von, weiß ich nicht, gefühlt 20.000 Leuten. Und ja, ich habe auch geschrien und natürlich habe ich mich geärgert, dass ich nicht geblieben bin, aber die Freude über den Sieg, die war einfach so groß. Und die auch wenn ich nicht im Stadion war und ich mich auch dafür schäme, am Ende ist auch in meinem Leben der HSV mit 3 Punkten aus diesem Spiel gegangen und das war schön, muss ich sagen.
Ja.
Und ich hätte es nicht machen müssen. Also, der Park, das war noch schwarz und leer, keiner war da. Diese 2 Minuten hätten auch nichts geändert. Aber egal, so muss man mal
bestraft werden. Das muss ich auch sagen. Also wir waren ja zusammen, Olli, bei dem Derby mit 1000 Zuschauern, was so ein starkes Erlebnis war. Und dann jetzt das Spiel gegen Dresden nach langer Zeit mal wieder mit ein paar 1000 Zuschauern. Aber
dieser Moment
jetzt durch diesen Spielverlauf und dann eben auch das Siegtor, muss ich sagen, haben sich also die 20.000 in dem Moment, also dann doch mindestens nach 40, fast 50.000 angehört.
Ja, aber
das hat ja also mal wieder was richtig mit Stadion zu tun. Also da muss ich sagen.
Ja, das ist doch auch.
Wollen wir nochmal geschwind aufs Tor eingehen?
Ja, wir gehen mal aufs Tor ein. Es war vorher so, dass der.
Olli darf es nicht fragen.
Ja, ich wollte gerne noch, ich hatte noch eine andere Anekdote. Ich bin nämlich schon mal früher aus dem Spiel gegangen und da war es ähnlich, da war es aber lange zurück und dann hörte ich einen Jubel und dachte, geil, noch 2-2 gemacht. Aber das war zu einer Zeit, wo die Stadien noch voll waren, wo die, glaube ich, die Anhänger des HSV höhnisch lachten und eine vollbesetzte, wie viel dürfen in den gegnerischen Block? Was weiß ich, 7.000, 8.000? 5.000. So laut gejubelt haben, dass ich wirklich dachte, ah geil, noch unentschieden und dann im Radio noch hörte, nee, 3-1 also vom Gegner. Also, aber das waren nur die einzigen beiden Male, wo ich, als ich früher gegangen bin, noch Tore fiel. Ah, schön, nein. So oft mache ich das ja nicht. Egal, okay, jetzt kommen wir aufs Vielen Dank Tor.
Für diese Anekdote.
Ja, viele Leute schalten nur wegen meinen Anekdoten ein.
Ja.
Und ich sehe auch das Nicken jetzt gerade in vielen Autos auf Sesseln und sonst. Ja, also wir haben dann nochmal eine kleine Verletzung vom Torwart gehabt, die das letztendlich, eigentlich wäre es die letzte Aktion gewesen, oder die Ecke sollte die letzte Aktion werden. Und die ging dann nochmal 2 Minuten ins Land.
Ja, laut Dickmeier hätte der Torwart ja ohne Verletzung den Haierschuss gehalten.
Ja, aber wenn du dir das anguckst, das war zwar echt Glück, also es war nochmal eine Ecke, die wieder kurz gespielt wurde, dann noch nach hinten ging und ich weiß nicht, war es wieder kein Zombie, der den reingebracht hat? Ich habe es mir nicht richtig aufgeschrieben. Egal. Auf jeden
Fall. Reis.
Das war so eine kurze Ecke. Die haben nur kurz hin und her gespielt.
Genau, ja, hin und her. Und ja, das war, sah schon wieder so aus.
Das war Reis.
Und dann doch nochmal.
Hat mich auch gefreut für ihn.
Schön Und das war ein Ball, der auch gerne, der ging an 4, 5 Spielern vorbei, bis er zum Torwart kam. Der war wirklich, es war ein Glücksding. Und es war nicht, aber der Einzige, der wirklich nicht noch an den Ball, also vielleicht die Spieler, wo er so durch die Beine schoss, da hätte man vielleicht mehr Glück haben können als Gegner. Aber der Torwart, das gegen den Lauf, so gefühlt sah das aus. Also ich fand nicht, dass es so einfach.
Auf jeden Fall wollten sie bis zur letzten Sekunde und haben es dann ja auch
geschafft. Ja, und haben es dann wirklich auch geschafft. Und das ist wirklich, also das macht Fußball aus.
Das im Stadion zu erleben. Ja. Das wurde dann im Stadion nach dem Spiel auch entsprechend honoriert, muss man sagen.
Also mit, dass die Spieler mal wieder nach langer, also wann zuletzt?
Dass sie durchgehen wollten.
Nein, aber
ich meine. Kleines Quiz, wann hat der HSV zuletzt in der Nachspielzeit mal einen Punkt geholt?
Warte, ich weiß es. Ja? Als Olli früher gegangen ist.
Nee, das war noch zu Erstliga-Zeiten. Ich spreche jetzt nur.
In der Nachspielzeit.
Punkt geholt.
Sollen wir zwischendurch noch was anderes ansprechen?
War es Waldschmidt?
Ich versuche hier ein kleines Quiz zu machen, denn mein Sohn Nummer 1 hat extra nochmal recherchiert.
Ich durfte das schon raten vor dem Podcast
und
hier.
Und das natürlich nicht.
Ja, aber ich hatte, habe es erst.
Februar 2020.
Ich hatte, habe da.
In Hannover, Poyampalo, wer ihn noch kennt.
Ja.
96. Minute auch, 1-1. Und davor 3 Punkte, also ein Spiel nochmal.
Aber lass die Leute doch nochmal raten, red nicht so schnell.
Nein.
3 Punkte.
Auch in der zweiten Liga, gebe ich, muss ich sagen.
Im November. 1919? 2019?
Gegen Dresden.
Gegen Dresden.
Kin Zombie. 94. Minute November 2019.
Das war 2019. Geil, ich weiß es.
Sehr schön.
Ich weiß wirklich.
Sind wir durch?
So lange ist das schon.
Nein, wir sind nicht durch. Es war toll, dann zu wissen, dass der HSV doch diese 3 Punkte geholt hat, denn das war wichtig.
Ich wusste gar nicht, dass Kin Zombie
wir schon haben so lange jetzt,
war Spiel. Ich hätte
in der zweiten Hälfte, nur noch ganz kurz, um die Statistiken klar zu machen, in der im Vergleich zum letzten Jahr Spiel 6 bis 10 haben wir jetzt im ersten Spiel schon einen Punkt mehr als in den ganzen 5 Spielen. Das heißt also, es geht bergauf.
So.
So. Und jetzt darfst du, Arne.
Ich habe nicht nochmal mir irgendwas angeguckt an ReLive und so weiter. Aber wenn mich nicht alles täuscht, gab es keine Platzwahl. Kann das sein? Also die Spieler sind aufs Feld gekommen, haben sich nebeneinander gestellt. Der HSV stand bereits auf der Südkurvenseite, so als wenn man auf die Nordkurve spielt, wo ich mich schon gefragt habe, ach, nachdem wir jetzt gegen Darmstadt die Platzwahl verloren haben, stellen wir uns jetzt gleich von Anfang an so hin. Was soll das?
Ich dachte, wir hätten die Platzwahl einfach verloren.
Alle sind auf ihre Position gegangen und es wurde angepfiffen. Aus meiner Sicht.
Ich, vielleicht wie gesagt, ist das ich online keinen, ausgewählt worden.
Ja,
vielleicht kann man da.
Oder in die Katakomben. Aber irgendwie.
Gucken.
Ich
also, hast du in die Kicker-App geguckt, wie das ist mit der Platzwahl?
Ich habe die Platzwahl nicht mitbekommen.
Gut, wir werden das versuchen rauszufinden in der Zeit.
Aber es scheint ja sonst keinem aufgefallen zu sein.
Mir ist aufgefallen, dass wir wieder mal nicht.
Hast du eine Platzwahl mitbekommen?
Auf unserer Hälfte in der zweiten Halbzeit spielen dürfen. Gut, aber vieles nicht mitbekommen.
Ja, ihr habt danke.
Ja getrunken. Oh, lecker.
Apropos.
Also ich denke mal, Sandhausen war einer unserer schwierigsten Gegner und das nächste Spiel ist, glaube ich, was ist das nächste Spiel? Weiß nicht, Jan, hast du irgendwelche Infos?
Das nächste Spiel ist Sonnabend um 20.30 Uhr in Bremen.
Gerne.
Wo du auch ja eigentlich immer gerne bist.
Ja. Stadionverbot.
Ja. Also ein, ich sage mal, das große Derby. Ja. Lang ersehnt, aber irgendwie hatten wir uns gedacht, es findet vielleicht doch lieber in der ersten Liga statt. Jetzt findet es in der zweiten Liga statt.
Entschuldigung, wenn ich gleich nochmal reinhaken darf. Heute habe ich wieder mal so diverse Anfeindungen der Werderaner aus dem Abstiegsjahr gesehen. Wie billig und unangenehm und so wenig hanseatisch die unseren Abstieg gefeiert haben. Schön, dass sie jetzt auch da sind. Hallo erstmal.
Wir haben uns gar nicht richtig ausgekostet.
Also wir haben es gar nicht richtig ausgekostet.
Ja, weil wir sagen. Hanseaten sind.
So, und jetzt bitte Jan nicht unterbrechen, das wird gerade interessant.
Naja, genau. Also, lang ersehntes Derby mal wieder gegen Werder Bremen. Leider in der zweiten Liga und nicht, wie eigentlich erwartet, in der ersten. Du wolltest da schon gleich was zu sagen?
Nein.
Nein. Die letzten Begegnungen waren alle noch in der Bundesliga. Und da fällt auf, wir haben lange nicht mehr gewonnen gegen Bremen. Denn in der Saison 17-18 gab es auswärts ein 0-1 und zu Hause ein 0-0.
Ja, beide Spiele.
In der Saison 16-17 gab es auswärts ein 1-2 und zu Hause ein 2-2. Der letzte Sieg war ein 2-1 am 22.04.16. Damals hat zweimal getroffen ein Mann namens Lasogga. Aber jetzt kommt's. Das war ein 20.30 Uhr Spiel. Das ist doch ein gutes Omen, oder? Ja. Das liegt uns. Das brauchen wir auch.
Brauchen wir nur noch Lasogga.
Ja, gut. Da müssen wir dann gucken, wer das macht. Aber wir brauchen das auch so ein bisschen, denn die Gesamtstatistik sieht leider nicht so gut aus. 42 Siege, 39 Unentschieden und 55 Niederlagen. Weiß nicht, aus welcher Zeit die sind, aber also.
Ja, aus welcher Zeit die
alle
sind?
Seit 2009.
Sagen 55 Niederlagen, 45, das ist aus aller Zeit.
Ja, also er war auf jeden Fall damals noch nicht Trainer. Markus Anfang ist jetzt Trainer in Bremen. Den kennt man noch aus Kiel und aus Köln. Da war er nicht so lange, auch wenn er auch kurze erfolgreiche Zeiten hatte. Ob er jetzt ein neuer Rehagel wird, wage ich aber zu bezweifeln für Bremen. Der Kader, wir wissen ja alle noch, Bremen ist ein Bundesliga-Absteiger. Da sind natürlich noch ein paar gute Spieler. Der Kaderwert ist auch deutlich höher als unser mit 53 Millionen und unser ist 39 Millionen, also Da haben wir mal sozusagen ein bisschen die Außenseiterrolle. Aber natürlich haben sie einiges an Abgängen gehabt. Also die namhaftesten sind Eggestein, der ist nach Freiburg gegangen. Augustinsson, der ist zu Sevilla gegangen. Sargent, der ist jetzt kürzlich noch nach Norwich gegangen. Und ihr teuerster Spieler war Rasica. Der ist schon recht früh nach dem Abstieg nach Norwich gegangen.
Ja, und dieser Holländer, ne? Wie heißt der da nochmal?
Haben den Holländer, den kenne ich jetzt nicht. Sie haben eigentlich einen nominell sehr starken Torwart mit Pavlenka, aber in den letzten Spielen spielt immer Michael Zitterer. Ich hatte auch irgendwie gedacht, der Pavlenka wechselt noch, er ist aber noch da, aber irgendwie darf er nicht spielen. Dafür haben sie Neuzugänge und die scheinen irgendwie zu funktionieren, denn Marvin Ducksch hat 3 Tore schon gemacht in den 2 Spielen, wo er da ist. Und letzten Spieltag hatte Mitchell Weiser noch seinen ersten Einsatz und hat auch direkt getroffen. Da kann man direkt froh sein, dass also diese Woche kein neuer Spieler gekommen ist. Trotzdem muss man auch diese Serie brechen hier, dass der Ducksch da so gut zurechtkommt. Die Serie von Bremen ist nämlich gar nicht so schlecht. Das letzte Spiel war ein 3-0 gegen Ingolstadt. Davor haben sie 3-0 gegen Rostock gespielt und dafür 0-0 gegen KSC. Also immerhin sind sie jetzt 3 Spiele hintereinander ohne Gegentor. Und die letzte Niederlage war das 1-4 gegen Paderborn.
Wir halten aber trotzdem fest, gegen beide Aufsteiger gewonnen, gegen den ersten Zweitligisten aus dem letzten Jahr 0-0, ne?
Ja. So kann man es natürlich auch sehen. Aber ich möchte trotzdem sagen, ja, nach dem Heimspiel gegen Sandhausen sagt der HSV, er ist jetzt in guter Verfassung und selbstbewusst. Ich bin aber mal gespannt. Ich glaube, das kann ein sehr interessantes Spiel werden.
Ja, das wird es auf jeden Fall. Meine Güte, gegen Werder Bremen. Vielen Dank, Jan, for the Infos. Und ja, wie Arne auch dazwischen geschoben hat, es sind ja tatsächlich die beiden Aufsteiger gewesen, die man jetzt etwas höher geschlagen hat. Das sollte...
Wie haben wir nochmal gegen den einen Aufsteiger gespielt?
Wir haben, genau, danke.
Wer war das?
Dresden.
Siehst du? Aber Dresden ist ja auch eine Weltmannschaft, ne?
Reine.
Das ist ja eine Reine. Außerdem hatten wir noch unser Trauma zu besiegen.
Wir sind ja auch als Erster aufgestiegen.
Ja, siehst du. Oh. Also, ich denke, da ist einiges drin für den HSV. Was können wir denn noch machen? Können wir, Arne, wie kann man einer Mannschaft noch das Tore schießen beibringen? Ich denke immer so bei so gestandenen Profis, da üben die jetzt vielleicht die ganze Woche direkt Schüsse aufs Tor und wie man so mit Körperhaltung den Ball nicht übers Tor schießt, oder ist das albern? Was kann man jetzt nicht mehr lernen? Es ist,
Entschuldige, wenn ich gleich mal unterbreche. Ich glaube, der Knoten muss nur platzen bei solchen Typen wie Glatze.
Also, und Mut.
Dass der einfach mal ein, zwei Spiele trifft.
Ist es nicht Unvermögen, meinst du?
Auch.
Es ist nicht Unvermögen, sondern
ein bisschen Pech.
Pech und Angst.
Ein bisschen Unvermögen vielleicht auch.
Okay. Ja. Siehst du auch so, Arne? Oder kann man nochmal eine Einheit einschieben?
Nein, also Pech ist es, wenn du die Latte triffst oder alles richtig gemacht hast und der Torwart hat sensationell gehalten. Ja. Wenn du aus der Situation seine erste und größte Chance drüber schießt.
Und das ist ja nicht, und zwar das ist fünf, nicht sechs Mal passiert.
Nicht ein
es
bisschen.
Ist mehrfach passiert. Alle, ja. Jatta,
der Ball,
alle
haben der Ball ist nicht gehoppelt und so. Also da müssen wir jetzt erstmal in der Situation Unvermögen unterstellen, so leid es mir tut. Ja, du kannst tatsächlich Übungen die gesamte Woche einstreuen, wo die Stürmer viele Möglichkeiten haben, Tore zu erzielen. Das kann schon helfen. Es gab mal Fälle, da wurden extra Freundschaftsspiele gegen sehr unterklassige Spieler, Gegner.
Aber das spielen wir doch schon seit 4 Jahren jetzt.
Vereinbart, um der gesamten Mannschaft irgendwie das Gefühl zu geben, Tore schießen zu können.
Auf den Augenblick.
Er hat ja auch schon ein paar Tore geschossen, so ist es ja nicht. Ist ja nicht, dass er von Anfang an lade.
Es geht ja um.
Ja, gut, aber er ist ja nun derjenige, der aus HSV-Sicht in der Öffentlichkeit jetzt die 9 ist, die in ganz vielen anderen Mannschaften, inklusive Nationalmannschaft, jetzt haben wir es wieder erwähnt, die klassische 9 fehlt. Er ist im Grunde genommen ein klassischer 9er. Und natürlich wird er Spiel für Spiel an Toren gemessen. So. Und wenn du dann eben auch noch solche Chancen verballerst, das nagt schon. Also da kann man sich dann im Interview irgendwie selbstbewusst hinstellen, wie man möchte. Das nagt. So, und da wird es mit Sicherheit Gespräche geben. Ich glaube auch die ein oder andere Übung. Und dann bin ich halt mal gespannt.
Mentaltrainer.
Ein Meißner ist scheinbar nicht ein Thema im Moment.
Hätte ich auch
nicht
noch
gut
als
genug.
Thema gehabt.
Genau, kannst du gerne machen zum Thema. Ist das scheinbar ist nicht gut genug. Also Trainingsleistung oder was weiß ich, sonst wäre er ja auch mal im Kader. Ist er leider nicht.
Ja. Also, ja, da kann man nur hoffen, dass das jetzt.
Ja, da kann man nur hoffen.
Ja, da kann man nur hoffen. So soll die Folge heißen. Dass das nicht irgendwie eine Abneigung von Walter gegenüber Meißner ist, der uns ja am Ende das Ende der Saison noch irgendwie so viel Hoffnung gemacht hat.
Ich glaube, da ist Horst vor, vielleicht, wenn die sich austauschen. Es sei denn, der wie heißt der Trainer nochmal unser? Walter?
Walter.
Ja.
Ist so halsstarrig. Genau. Sagt man ja auch, ne?
Ich glaube, in dem Bremen-Spiel kommt es, also natürlich ist die Abschlussstärke sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, in dem Spiel kommt es aber auch auf andere Sachen an, denn Bremen wird natürlich anders agieren als unsere letzten Gegner und
anders als gegen die Gegner, gegen die sie zuletzt gespielt haben.
Deutlich offensiver spielen, deutlich aktiver spielen und ich glaube, dass da Standards sehr wichtig sind und dass viele Torszenen, also wenn wir Torszenen haben, dann werden die eben halt auch sehr viel aus Konter-Szenen oder eben aus schnellem Umschaltspiel resultieren. Und da kann dann auch wieder jeder quasi da vorne stehen.
Aber dass wir den Leisner nicht mehr haben, ne? Den hätte ich ja geopfert, damit er gleich in der ersten Minute zum Beispiel den Duksch einfach so legt, dass er nicht mehr aufhört.
Das wollten wir ja schon öfter, dass er dann das mit Terodde macht und sonst was. Das müssen wir so hinnehmen, wie es ist.
Ging auch so mit Terodde.
Ja. So, Wollen wir tippen oder wolltest du noch ein Thema?
Ich habe noch eine kurze Frage jetzt zu dem Spiel. am Sonnabendabend. Man sagt ja, dass alle Bremer stinken, weil sie aus der Weser trinken. Ja, ist das so?
Das ist so.
Oder stinken die einfach nur so?
Nee, das ist vornehmlich, weil sie aus der Weser trinken.
Warum kriegst du denn so einen roten Kopf?
Wieso? Ich kenne keine Bremer. Ich kenne Leute, die um und zu wohnen. Aber, und auch Bremen-Fans leider, aber ich kenne keine Bremer. So, fertig ist die Laube. So, Leute. Ich sah, das wird ein gutes 2-2. Und ihr? 2-2.
2-1, Kittel, direkter Freistoß und Glatzel.
Du?
3-3.
3-3, 2-2.
Auf jeden Fall ein Tor mehr als Bremen, ja. Bin ich mir ganz sicher.
Wer hinfährt, kann, von uns fährt keiner hin, glaube ich. Du fährst hin?
Ja.
Oh, Tom, ich freue mich schon wahnsinnig auf Toms
Bremen. Aber nicht aus der Weser trinken, ne?
Deswegen wollte er auch schon neulich den Termin klar machen. Also das wird, Leute, ihr könnt euch draußen schon freuen auf einen Wahnsinnsbericht. Das wird eine halbe Stunde sein, die sonst immer nur mit, auf sein Handy tippelnd uns zuhört, wird er diesmal referieren. Also
wir werden dann wahrscheinlich auch die Instagram-Story verlinken müssen.
Es kommt so ein bisschen auch aufs Ergebnis drauf an, glaube ich.
Und ich glaube, das wird ein geiles Ergebnis. Und ich kann euch eins versichern, unser Präsi, unser lieber Präsi Tom, wird nur ein Verein an der Weser siegen sehen.
Das war?
Nur den HSV.
Nur der HSV.
So, tschüss.